Studienergebnisse zeigen, wenn ein Elternteil sich in der Erziehung wirksam und erfolgreich erlebt. Also das heißt, ich habe vielleicht ein einfaches Kind, ja, ich sage immer so ein Anfängerbaby bekommen und ich habe ständig das Gefühl, oh, ich habe es total drauf als Mama oder Papa, ja. Dann sind das oft die Lieblingskinder, weil die so viele angenehme Gefühle in mir als Elternteil auslösen.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Baby Vita, der Babymarke mit Sonne im Herzen, die euch seit 30 Jahren durch den Familienalltag begleitet.
Darüber spricht wohl kaum jemand offen. Denn als gute Eltern lieben wir doch alle Kinder gleich, oder etwa nicht? Doch in vielen Familien wird ein Kind bevorzugt, oft wahrscheinlich völlig unbewusst. Die Gründe können dabei ganz unterschiedlich sein.
Ja, heute sprechen wir bei Hey Familie über das Phänomen Lieblingskind. Ein Thema, das ein ziemlich großes Tabu ist, eben weil wohl kaum jemand gerne zugeben würde, dass ein Kind mehr Aufmerksamkeit, Nähe und Wärme bekommt als das andere oder die anderen.
Wir haben uns gefragt, welche Auswirkungen hat eine Bevorzugung auf die Lieblings- und Schattenkinder? Woran liegt das, dass Eltern ihre Kinder ungleich behandeln? Und wie werden wir als Eltern unseren Kindern gerecht?
Eingeladen haben wir wieder Dr. Martina Stotz. Sie hat über das Thema Lieblingskinder in Familien promoviert. Martina ist Erziehungswissenschaftlerin, Schul- und Erziehungsberaterin und versorgt inzwischen mehr als 160.000 Menschen auf Instagram mit ihrem Wissen. Schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist, liebe Martina.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Liebe Martina, wie alt ist denn das Phänomen Lieblingskind? Wir sprechen auch von einem Aschenputteltrauma überhaupt. Und ja, es, ihr habt es schon gehört, es taucht in alten Märchen und Geschichten auf.
Ja, wie du schon sagst, es ist uralt, dieses Thema. Und ich glaube, es war früher noch viel schlimmer als heute, weil Eltern heute viel mehr Zeit haben, sich wirklich auch mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Und ich glaube, dadurch wird es weniger und weniger, weil Eltern ja mehr und mehr reflektiert mit dem Thema Erziehung umgehen. Also zumindest in vielen Bereichen.
Und wie definierst du denn ein Lieblingskind? Und was wiederum genau ist mit einem Schattenkind gemeint oder Schattenkindern?
Also ein Lieblingskind gibt es dann, wenn ein Elternteil wirklich einem Kind mehr Nähe, Wärme, emotionale Unterstützung gewährt als dem anderen, wenn ein Kind eventuell sogar auch materiell bevorzugt wird, wenn mit diesem Kind mehr Zeit verbracht wird, wenn auch zum Beispiel mehr darauf geachtet wird, dieses Kind zu fördern im kognitiven Bereich oder auch in der Schule. Kann auch dann später das Studium oder die Ausbildung betreffen, wenn da eben mehr Kraft und Mühe reingegeben wird. Oder dieses Kind wird vielleicht auch viel weniger angemeckert, weniger bestraft, weniger ermahnt. Und das führt eben dann häufig dazu, dass dieses Kind erhöht wird in der Familie und das andere Kind automatisch ein Schattenkind wird. Und Schattenkinder sind eben auch ja teilweise so die schwarzen Schafe in der Familie, die häufig einfach mehr Bestrafung erfahren, weniger von all dem, was ich jetzt gerade schon genannt habe, bekommen und sich dann wirklich auch richtig abgelehnt fühlen. Weil es geht wirklich auch darum, wie ein Kind das wahrnimmt. Weil wir haben nämlich jetzt gemerkt, auch so die ganze Forschung zeigt, dass jedes Familienmitglied eigentlich einen ganz anderen Blick darauf hat, wer jetzt hier das Lieblingskind ist. Und ein Schattenkind entsteht eben dann, wenn sich dieses Kind als Schattenkind fühlt und sich benachteiligt fühlt, unabhängig davon, was jetzt die Eltern oder das Geschwisterchen dazu sagt. Und eine ganz nette Anekdote habe ich dazu, weil ich habe ja ganz viele Interviews geführt während meiner Forschungszeit als Geschwisterforscherin. Und da war es total nett, weil in einer Familie haben dann alle Kinder von sich behauptet, sie sind die Lieblingskinder. Und dann habe ich so gedacht, ja, die Eltern haben dann wohl ziemlich viel richtig gemacht, weil sie alle davon ausgingen, dass sie die Lieblingskinder sind. Und ja, das ist eben natürlich im Falle einer wirklich elterlichen Benachteiligung, wenn die vorherrscht, nicht so.
Eine Frage schließt sich mir dann an, ist ein Lieblingskind eins, das von einem oder beiden Elternteilen bevorzugt wird? Deiner Definition nach.
Als auch. Also es kann sowohl der Papa, die Mama sein, die ein Kind bevorzugt. Es kann auch sein, dass der Papa das eine Kind bevorzugt, die Mama das andere, um das dann auch zu kompensieren. Auch solche unbewussten Prozesse und Dynamiken gibt es in Familien. Das heißt, ein Kind leidet schon darunter, wenn es eben von einem Elternteil benachteiligt wird. Übrigens auch die Lieblingskinder leiden, da gehen wir gleich bestimmt nochmal drauf ein. Genau, das kann wirklich in alle Richtungen da sein.
Martina, du hast schon gesagt, du hast sehr viele Interviews geführt. Wenn du jetzt vielleicht auch Eltern fragen würdest, hast du ein Lieblingskind? Was sind deine Erfahrungen? Wie haben sie geantwortet oder wie würden sie antworten?
Also viele Eltern trauen sich natürlich nicht, sich selbst zuzugestehen, dass sie sich eigentlich einem Kind viel näher fühlen, dass sie ein anderes Kind unbewusst ablehnen, total oft genervt sind. Und was Eltern durchaus zugeben, die kommen ja auch zu mir in die Beratung, weil sie schon reflektiert sind, weil sie was verändern wollen. Sie spüren durchaus, dass ein Kind in der Geschwisterreihe häufiger unangenehme Gefühle in ihnen auslöst. Also sie sagen zum Beispiel, ich bin genervt von dem Kind und aber schon morgens nach dem Aufstehen denke ich mir, es wäre besser, wenn du nicht da wärst. Also es ist wirklich so, dass so eine wahnsinnige Wut und Ablehnung entstehen kann. Und da stehen eben ganz, ganz viele Gründe dahinter, warum sowas passieren kann. Das hat rein gar nichts eigentlich mit dem Kind zu tun, sondern da spielen so viele Faktoren mit rein, weil die Mutter überlastet ist, erschöpft ist und vielleicht ein Kind auch einfach ein sehr, sehr bedürfnisstarkes Temperament mitbringt, sage ich mal. Also ich mag das immer, dieses Wort bedürfnisstark, denn es gibt einfach Kinder, die sind wie 5 Kinder auf einmal so ungefähr, weil sie so starke Bedürfnisse haben. Und das werden halt dann oft die Kinder, die abgelehnt werden. Und es geben dann Eltern, sage ich mal, jetzt nicht mit diesem Satz, ich habe ein Lieblingskind zu, sondern sie sprechen eher dann darüber, was das Kind in ihnen auslöst.
Wie groß ist denn dann die Scham auch auf Seite der Eltern, die du erlebst?
Ja, die Scham ist groß und vor allem die große Versagensangst ist fast bei allen Eltern da, dass sie ihrem Kind darüber schaden könnten. Und deswegen gehen sie auch oft ablehnend mit ihren eigenen Gefühlen um. Das heißt, sie spüren, oh, das Kind macht mich wütend, das nervt mich, ich lehne das Kind ab. Und dann bestrafen und verurteilen sie sich meistens noch dafür, dass sie sich so fühlen. Und dann gehe ich eben ganz tief mit den Eltern in die Arbeit, in die innere Arbeit und erlaube ihnen erstmal diese Gefühle zu fühlen. Und wir gucken, woher kommen die denn? Warum werden die ausgelöst? Und was brauchst du vielleicht als Mama oder Papa, um ja da wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen? Ja, das ist oft eigentlich sehr berührend auch zu sehen, was es bewirkt, wenn Eltern sich selbst mit ihren Gefühlen annehmen, sich das zugestehen, weil nur dann können sie auch was verändern.
Das wäre eigentlich gleich so meine nächste Frage gewesen, nämlich was löst das eigentlich in den Eltern aus? Also wenn du wirklich so in die Tiefe gehst. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr ja, hochemotionale Momente sind dann in deinen Sitzungen, oder?
Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel dann sage in einer Sitzung, kann es dann sein, dass du dann schon total in der Ablehnung gegenüber deinem Kind bist und dass du einfach auch manchmal froh wärst, wenn es einfach nicht da wäre, dann fließen oft schon die Tränen. Mhm. Nur sie fühlen sich dann auch verstanden. Und wenn ich ihnen dann noch erkläre, dass das sein darf, dass diese Gefühle sein dürfen, dass es einen Grund hat und dass auch die Liebe zu dem Kind dann oft nur überlagert ist, weil so viel Erschöpfung, so viel Belastung, so viel Konflikte da sind, dann fühlen sich die Eltern oft wahnsinnig erleichtert. Denn ich sage immer, alle Eltern lieben ihre Kinder über alles, auf eine andere Art und Weise vielleicht, je nachdem welches Kind. Nur oft ist eben diese Liebe überlagert, weil so viele äußere Faktoren und auch innere oder aus der eigenen Kindheit da sind.
Was hat das denn mit der eigenen Persönlichkeit und auch der Persönlichkeit des Kindes zu tun? Ist es das, wenn ich ein Kind ablehne, ist es oft das Kind, das mir am ähnlichsten ist oder das mir am wenigsten ähnlich ist?
Das kann sowohl als auch sein. Manchmal ist es ja richtig nervig. Das kennt, glaube ich, jeder Elternteil, wenn einem so der Spiegel vorgehalten wird. Ich hatte jetzt erst eine Mama, die gesagt hat, boah, mein Kind lässt mich nie ausreden, die unterbricht mich ständig. Und dann sind wir so in die innere Arbeit gegangen. Dann sagt sie irgendwann, eigentlich ist sie genau mein Spiegel. Ich lasse auch nie jemand ausreden und ich quatsch auch immer dazwischen. Und eigentlich bin ich dann genervt oder mein inneres Kind ist genervt, dass es nicht zu Wort kommt. Und sowas zum Beispiel kann durchaus passieren, dass das Kind einfach der wahnsinnige Spiegel von den eigenen vermeintlichen Schwächen ist. Das kann es dann noch verstärken. Nur oft ist es auch so, dass Eltern ihre Kinder einfach nicht verstehen können oder die Kinder dem Partner oder der Partnerin sehr ähnlich sind. Also ich hatte es jetzt erst wieder in der Beratung, wo eine Mutter meinte, ja, mein Sohn ist einfach genau so wie mein Mann. Der redet nicht über seine Gefühle, der ist total verschlossen. Und das sind einfach Dinge, die sie auch an ihrem Partner ablehnt und dann automatisch auch bei ihrem Sohn. Und sie sich einfach gar nicht in ihrem Kind wieder sieht. Und diese Identifikation dann schwer ist. Und das führt dann auch manchmal dazu, dass man die Kinder weniger gut annehmen kann. Oder auch eine schöne Anekdote aus einer Beratung ist, dass mein Papa zu mir meinte, ja, ich bin bei allem immer so schnell und so zielorientiert und mein Sohn ist einfach so langsam, der braucht für alles so lang. Und dann haben wir halt rausgearbeitet, dass er dafür sehr akribisch ist und dass er eigentlich ein wunderbarer Lehrer ist, um auch mal geduldig zu sein und vielleicht zu entschleunigen. Also das ist eben oft so dieser Wachstumsschmerz, nenne ich ihn gerne. Oder ich sage auch gerne Helferkinder zu diesen Kindern, weil sie einem helfen, weiterzukommen, bei sich hinzuschauen, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch so ja eigene Themen so ein bisschen anzuschauen. Das ist halt unbequem, nur das kann halt auch zu so einer Benachteiligung führen.
Also sind das so kleine Lehrmeisterinnen?
Ja.
Was würdest du denn sagen, wie sieht denn eine gute Gleichbehandlung von Kindern aus? Also wenn ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern kann, meine eigenen Kinder, die zoffen sich immer, wenn es so ums Thema Anschaffung geht, ja, die hat das gekriegt, der hat das und ich noch nicht, was dazu geführt hat, dass wir tatsächlich jetzt uns aufschreiben, wer hat was, wann, wie gekriegt und wo man es dann auch zeigen kann. Hier, guck mal, so benachteiligt bist du ja gar nicht. Aber was wären denn so deine Tipps noch zu dem Thema?
Ja, du sprichst gerade diese materielle Bevorzugung an. Das spielt bei Kindern tatsächlich eine große Rolle, denn Kinder wollen ja für sich immer, gerade wenn sie noch in dieser sogenannten Entwicklungsphase sind, wo sie sehr ich-bezogen sind, so in diesen ersten 3 bis 4 Jahren vor allem alles für sich haben, weil sie um ihr Überleben sozusagen kämpfen und für sich sorgen wollen. Und darum ist gerade dieser materielle Aspekt gar nicht zu unterschätzen. Und dass es da auch eine gewisse Gleichbehandlung gibt, das feiere ich sehr, wie ihr das macht, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Nur am allerwichtigsten ist natürlich diese emotionale Gleichbehandlung, dass alle Kinder eigentlich erstmal emotional genährt werden, weil oft ist auch dieser Kampf um Spielzeug oder materielle Themen ist eigentlich der Ausdruck dessen, dass sich ein Kind emotional manchmal auch vielleicht ein bisschen zurückversetzt fühlt und eigentlich nach Zuneigung schreit. Also manchmal steht zum Beispiel das Spielzeug eigentlich für ich will kuscheln, ja. Oder vielleicht auch das Geschenk, das das Geschwisterchen bekommen hat, steht vielleicht dafür, ich will gesehen werden und ich will auch anerkannt werden. Und deswegen empfehle ich Eltern wirklich, ganz genau zu beobachten, wie viel emotionale Nähe schenke ich meinen unterschiedlichen Kindern. Denn es gibt ja Kinder, die fordern das total ein und kleben immer an einem dran. Und andere Kinder wiederum, die ziehen sich eher zurück und lassen sich da so ein bisschen bitten. Also die brauchen das auch, nur sie holen es sich nicht so. Das ist eine totale Temperamentssache. Und das sind auch die Kinder, die dann hinter dem zurückbleiben, was sie eigentlich brauchen. Das heißt, so die Leisen, die sich vielleicht auch leichter mal zurücknehmen oder auch sagen, ja, dann kriegt halt mein Geschwisterchen das Spielzeug, ist mir doch wurscht. Das sind halt oft die Kinder, die emotional manchmal ein bisschen zu wenig kriegen. Das heißt, viel kuscheln. Und ich sag auch gerne, immer mal wieder genau überprüfen, welche Form der emotionalen Nähe oder auch welche Form der Liebe braucht mein Kind jetzt gerade. Ja, ein Teenie braucht vielleicht eher mal einen Besuch im Kino und ein Kleinkind braucht mehr Kuscheln. Ein Grundschulkind braucht vielleicht einen Ausflug. Ja, auch da nochmal hinzuschauen, was ist das eigentlich? Also Eltern haben es schon echt nicht leicht. Es ist schon auch komplex.
Würdest du dann sagen, dass eine Gleichbehandlung auch, sage ich mal, bedeutet, dass wir mit den Kindern ähnlich viel Zeit zum Beispiel verbringen, eben auch mal Ausflüge ganz alleine machen? Wo du gesagt hast, zum Beispiel mal Ausflug ins Kino, dass wir uns eben Zeit nehmen.
Genau, also eigentlich steht und fällt alles mit der Zeit und davon haben eben Eltern in unserer wirklich sehr stressigen Gesellschaft immer weniger. Und dann, wenn eben Zeit da ist, gemeinsame Zeit, entsteht eben auch erstmal wieder diese emotionale Nähe. Und Eltern haben dann manchmal so den Eindruck, ja, mein Kind will ja gar nicht mit mir Zeit verbringen oder dann biete ich ihm ein bisschen Zeit an und dann nimmst du es nicht an. Dann sage ich immer, ja, es ist halt auch nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Fernbeziehung, ja. Wenn ich jetzt meinen Partner ewig nicht gesehen habe und dann sehe ich den, dann brauche ich auch erstmal wieder eine Zeit, um reinzukommen. Und so ist es eben oft auch bei Eltern, die ganz viel arbeiten und dann eben vielleicht auch denken, so jetzt habe ich mal 20 Minuten Zeit und jetzt will mein Kind nicht. Und das ist eben immer diese große Herausforderung, sich diese Räume zu schaffen und dann nicht mit so einem Erwartungsdruck dran zu gehen, dass man jetzt Quality Time zusammen haben muss sozusagen, sondern erstmal so diesen Raum zu schaffen und zu sagen, schau mal, wir sind jetzt hier im Zimmer und ich bin jetzt einfach mal da und wir gucken mal, was passiert. Und es ist auch okay, wenn du dich dann in dem Moment abgrenzen willst, es vielleicht nicht willst, dann schaue ich dir vielleicht nur beim Spielen zu oder ja, dann nehme ich mir vielleicht auch immer mal wieder im Alltag bewusste Momente, wo ich einfach nur 2-3 Minuten mich einem Kind zuwende. Denn dieses, ich gehe da mit einem Kind ins Kino und mit dem nächsten mache ich das, das ist ja oft im stressigen Alltag ganz unrealistisch, das umzusetzen. Wäre natürlich schön, ja, wenn das klappt, das ist wunderbar. Nur es geht oft mehr um die kleinen Momente im Alltag. Dass ich zum Beispiel auch sage, schau mal, ich schau mir jetzt noch in Ruhe das Bild deiner Schwester an und dann bin ich für dich da. Weil oft ist ja diese innere Zerrissenheit bei Eltern auch so groß, weil immer alle Kinder gleichzeitig schreien und da auch eine Grenze zu setzen und zu sagen, schau mal, jetzt bin ich gerade noch bei deinem Bruder und danach kümmere ich mich um dich. Das finde ich ganz wertvoll, dass diese wertschätzenden Momente nicht zu kurz kommen.
Also ich finde das sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn ich glaube, dass sich Eltern da wahnsinnig viel Druck machen, weil sie eben wirklich sagen, ja, das Tagesresümee hat heute irgendwie nicht gepasst. Ja, also das eine Kind ist bei mir heute total untergegangen, aber ich persönlich erlaube mir quasi etwas großzügiger damit umzugehen, dass ich eben sage, ich guck mal sonntags die Woche an. Und ja, guck mal, wer vielleicht von den Kindern da noch nicht so das abbekommen hat, was er eigentlich gebraucht hätte. Und das versuche ich dann einfach nachzuholen. Also ich finde, dass wir da auch ein bisschen netter mit uns als Eltern umgehen dürfen, oder? Ein bisschen
großzügiger. Ja, auch danke,
dürfen.
Dass du das nochmal ansprichst, weil was Eltern oft vergessen ist, dass es ja um das große Ganze geht.
Genau.
Und dieses Ritual, das empfehle ich auch tatsächlich immer, wirklich so einmal die Woche zu reflektieren und auf die Kinder zu gucken, wo stehen die gerade, was brauchen sie gerade, weil es ist ja auch gar nicht immer dieses Kuscheln oder die Nähe. Mhm. Manchmal brauchen sie vielleicht auch, dass ich meinem Kind mehr Freiraum gebe und sage, oder du kriegst mehr Rückzug und ich sorge dafür, dass du deinen Rückzug bekommst und du darfst dann die Tür abschließen, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Und ich sorge dafür als Mama, dass du das bekommst, was du brauchst. Das ist dann eigentlich diese Gleichbehandlung im Sinne von einer gerechten Behandlung. Und wie du sagst, es geht ums große Ganze und dann darf das auch mal 1-2 Wochen anders sein. Ja, dann ist da mal ein Ungleichgewicht und dann kann ich sagen, du, mir ist das aufgefallen, ich bedauere das, wollen wir nicht am Wochenende mal das und das zusammen machen, weil die Zeit mit dir oder du bist mir wichtig. Weil das ist auch was wir oft vergessen, dass Kinder wahnsinnig verzeihend sind, wenn wir denn offen mit ihnen darüber sprechen. Also Kinder dürfen durchaus auch merken, dass Eltern an ihre Grenzen kommen. Also ich kann auch als Mutter oder Vater sagen, du, letzte Woche war so viel Stress in der Arbeit und ihr seid echt zu kurz gekommen, das bedauere ich. Und jetzt am Wochenende, ich würde so gerne was machen, ja, damit wir wieder in Verbindung kommen. Ich glaube, das ist so wichtig, einfach offen zu kommunizieren und sich da selber diesen Druck zu nehmen, zu jeder Zeit immer perfekt allen Kindern gerecht werden zu müssen. Das ist einfach unrealistisch.
Wenn wir jetzt das große Ganze sehen, wie normal ist es denn dann auch, dass wir uns vielleicht einem Kind gerade mal näher fühlen als dem anderen oder den anderen?
Das ist ganz normal. Das ist wirklich ganz normal. Und da dürfen sich alle Eltern erstmal eine große Runde entspannen, denn dass ein Kind wirklich negative Auswirkungen aus so einer temporären, sage ich mal, Ungleichbehandlung bekommt, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es braucht wirklich eine sehr, sehr lange Zeit über viele Jahre hinweg, auch dann noch eben auch von beiden Elternteilen, dass es wirklich ganz schlimme negative Auswirkungen haben kann, wie später Depressionen oder wirklich Angstzustände. Sowas passiert, wenn ein Kind einfach ganz wenig Bedürfnisse erfüllt bekommen hat. Nur wenn wir jetzt so auf das Gros der Eltern schauen, die vielleicht jetzt auch diesen Podcast gerade anhören oder diese Folge anhören, sind es ja meistens Eltern, die sich ohnehin schon wahnsinnig den Kopf zerbrechen, dass sie es richtig machen, die sich wirklich schon viele Gedanken machen. Und gerade bei den Eltern sage ich dann oft eher, schau doch mal auf die Momente, in denen du wahnsinnig auf die Bedürfnisse eines Kindes eingehst. Und dann wird den Eltern erstmal bewusst, ach so, ja, ich mache ja schon ganz viel bedürfnisorientiert. Und gerade da dieses Thema ja oft so besprochen wird, dass ja die Erstgeborenen so wahnsinnig drunter leiden, nehme ich eher so eine Gegenbewegung wahr, dass die Erstgeborenen in den ersten 2 Jahren, dass man so ein bisschen einen Eiertanz um die rum macht. Also im Sinne von, dass man ihnen dann keine Grenzen mehr setzt, dass sie keinen Frust mehr aushalten müssen, aus dieser großen Angst heraus, dass dieses Kind zu kurz kommen könnte. Und das ist auch nochmal wichtig hinzuschauen, ist es denn wirklich so, dass es zu kurz kommt? Oft ist es nämlich inzwischen schon so, dass die jüngeren Kinder dann, weil sie so mitlaufen, manchmal weniger bekommen. Das ist total spannend. Und ich glaube, das hat so mit dieser, man sagt in der Forschung, Intensivierung der Elternschaft zu tun, dass Eltern sich wahnsinnig viele Gedanken machen. Ich glaube, du als Hebamme kannst es auch bestätigen, oder?
Ja, total. Also ich erlebe eigentlich nur noch Eltern, die sich ganz, ganz viele Gedanken machen und die man einfach auch bestärken muss und denen man auch erlauben muss, dass man sagt, es ist alles gut so, wie du es gerade machst. Entspann dich. Ja.
Jetzt schließt sich mir die Frage an, Kinder sagen ja meistens, so erlebe ich das, auch das, was sie denken und fühlen. Und da müssen wir ja ganz oft auch nur hinhören. Und wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie zu kurz kommen, dann sagen sie ja auch solche Sachen wie, du hast mich ja gar nicht so lieb wie mein Bruder, meine Schwester. Oder? Und wie sollten wir darauf reagieren?
Oh ja, ganz wichtig, wie du gesagt hast, ist genau das zu hören und es nicht abzutun. Weil eine Reaktion, die häufig kommt, ist, das stimmt doch überhaupt nicht. Und in dem Moment würde ich als Mama zum Beispiel sagen, hey, du hast den Eindruck, dass ich deinen Bruder lieber habe. Oh, da bin ich jetzt ganz getroffen. Ich liebe dich genauso wie deinen Bruder. Das heißt, ich würde erstmal Zuhörendes annehmen und ernst nehmen. Das ist eigentlich am wichtigsten. Und dann das Kind zum Beispiel in den Arm nehmen und sagen, oh je, du hast den Eindruck. Und was können wir denn da tun, damit sich das anders anfühlt? Oder auch das Warum zu hinterfragen. Warum hast du denn das Gefühl? Und dann vielleicht auch zu überlegen, weil oft haben Kinder ja noch nicht so eine ganz realistische Vorstellung von dem, was passiert, weil sie oft zum Gefühl noch hängen, wirklich auch zu überlegen, was bekommst du denn schon genauso wie dein Bruder? Oder was könnten wir vielleicht noch tun, damit du dich geliebter fühlst? Und oft hilft es dann, wenn ein Kind sowas äußert, ganz bewusst auf das Kind einzugehen, viel Zeit mit ihm zu verbringen, nochmal zu spielen, weil oft versucht sich ein Kind durch so einen Satz auch nur ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja? Es möchte vielleicht eigentlich sagen, Mama, ich will mit dir spielen oder Mama, ich will, dass du dich mir zuwendest. Das kann es aber noch nicht sagen und deswegen sagt es, du hast meinen Bruder viel lieber als mich. Das heißt, oft hilft auch schon das Übersetzen. Als Eltern zum Beispiel auch sagen, kann das sein, dass ich heute einfach noch viel zu wenig mit dir gespielt habe und schon fühlt sich das Kind gesehen und das Bedürfnis ist erfüllt und dann ist es eigentlich auch schon wieder vom Tisch. Nur das trifft Eltern natürlich. So eine Aussage löst in Eltern sofort eine Versagensangst aus. Nur wenn ihr jetzt vielleicht wisst, wenn ihr gerade zuhört, dass es manchmal auch einfach was ganz anderes heißt, kann das ganz schön entlastend sein.
Mhm. Martina, würdest du denn sagen, dass ein bestimmtes Kind immer ein Lieblingskind bleibt oder kann das auch mal wechseln?
Also häufig ist es so, dass es mit dem Temperament des Kindes zusammenhängt. Denn Studienergebnisse zeigen, wenn ein Elternteil sich in der Erziehung wirksam und erfolgreich erlebt, dann werden das oft Lieblingskinder. Also das heißt, ich habe vielleicht ein einfaches Kind, ja, ich sage immer so ein Anfängerbaby bekommen, das vielleicht auch nicht so viel geweint hat und das einfach so mitgelaufen ist und ich habe ständig das Gefühl, oh, ich habe es total drauf als Mama oder Papa, ja. Dann sind das oft die Lieblingskinder, weil die so viele angenehme Gefühle in mir als Elternteil auslösen. Und das bleibt dann oft auch so, weil es dann vielleicht irgendwie so diese Sonnenkinder sind, die so entspannt durchs Leben gehen, die vielleicht auch manchmal das Selbstwertgefühl der Eltern aufpolieren. Also es sind dann oft so die Kinder, die auch erfolgreich in der Schule sind, bei denen es einfach läuft. Ja, so die Sonnenkinder im Leben. Und da kann ich natürlich als Mutter dann auch stolz drauf schauen und sagen, oh, mein Kind studiert jetzt Medizin oder macht irgendwas, was mir als Mutter vielleicht besonders wichtig ist. Das heißt, auch ein negatives Selbstwertgefühl bei Eltern kann auch so eine Bevorzugung hervorrufen, weil die Eltern dann das Kind, bei dem es einfach besser läuft im Leben, so ein bisschen als Aufpolierung für das eigene Selbstwertgefühl nutzen.
Oder sind es umgekehrt vielleicht auch Kinder, die total rebellisch sind und ihren Mund aufmachen, sagen, was sie denken und vielleicht auch ganz anders sind in dem Punkt als wir Eltern?
Ja, das ist natürlich dann häufig etwas, was entweder total triggert, weil die inneren Kinder im Elternteil sagen ja dann, ich würde mich nie trauen, mich so aufzuführen. Und das triggert dann. Das heißt, oft ist da dann so eine Eifersucht da bei den Eltern, dass ein Kind so besonders stark ist, seine Meinung sagt. Kann allerdings auch sein, dass, wenn ich eine gewisse Reflexion schon habe als Mutter oder Vater, dass mich das total beeindruckt und ich eher bewundere, wie das Kind das macht. Das ist ein bisschen abhängig davon, welche Erfahrungen da in der Kindheit da waren.
Martina, jetzt gucken wir mal auf die Sandwich-Kinder. Was hast du denn über die zu berichten? Sind die besonders anstrengend oder vielleicht eher angepasst?
Ja, die Sandwich-Kinder, da gibt es einige Ergebnisse dazu, dass die ja nie die Erfahrung gemacht haben, ganz allein mit den Eltern zu sein, also für längere Zeit zumindest. Das heißt, die tun sich oft leichter dann mit der Geburt eines weiteren Kindes, weil sie es ja gar nicht anders kennen und können das schon besser abfedern. Und doch sind oft auch Sandwich-Kinder eher zurückhaltend, nehmen sich dann auch zurück, weil sie es von Beginn auch so gelernt haben. Wobei auch da wieder, es hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, dass dieses Kind dann an zweiter Stelle geboren ist, sondern mehr, was die Eltern aus dem Umfeld machen. Also inzwischen weiß man, dass der Geburtsrang, also wann das Kind geboren ist, auch der Altersabstand, das Geschlecht gar nicht so viele Auswirkungen hat, sondern viel wichtiger ist, was machen die Eltern draus und wie ist das Umfeld, wo die Kinder groß werden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Sandwich-Kind Mama weiß, da ist mein Sandwich-Kind und das darf nicht zu kurz kommen und deswegen fahre ich vielleicht auch mein Wochenende mit dem alleine weg, dann hätte das gar keine Auswirkungen, dass es ein Sandwich-Kind ist. Das heißt, die Gestaltung zu Hause, wie regel ich das als Mama und Papa? Das ist entscheidend.
Du hast ja eben gesagt, dass das Thema Geschlecht nicht unbedingt eine große Rolle spielt. Inwiefern gilt denn dann überhaupt noch dieser Satz, den höre ich auch immer wieder, Väter und Töchter, sagt man, verstehen sich gut und Mütter und Söhne. Stimmt das dann überhaupt noch oder ist das völlig überholt?
Das kommt ganz darauf an, wo die Eltern da stehen, was so dieses ganze typische, dieses Geschlechterrollen-Klischee betrifft. Das heißt, wenn ein Vater in einer sehr traditionellen Familie groß geworden ist und vielleicht auch selber erlebt hat, dass die Mädchen ein besonderes Erziehungsverhalten bekommen, die Jungs wieder, also wenn das alles so Geschlechterstereotype sind, dann kann es durchaus auch übertragen werden. Und man spricht ja auch von diesem Ödipus-Komplex, dass es schon so ist, dass Väter und Töchter dann eine ganz besondere Beziehung haben, hat allerdings wirklich viel damit zu tun, wie ich das selbst aus meiner eigenen Familie kenne. Denn es ist in aller Regel so, dass man das Erziehungsverhalten der Eltern übernimmt, es sei denn, man reflektiert das Ganze. Also ich würde ja sagen, es ist heute nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Nur es ist einfach oft auch über diese ganzen genetischen Voraussetzungen mit vererbt, dass man ein bestimmtes Verhalten auch gegenüber den Töchtern und auch den Jungs zeigt. Das, ich sage zum Beispiel auch oft, dass Gefühle so ein bisschen gegendert werden, dass Mädchen vielleicht dafür traurig sein dürfen, aber nicht wüten und dass die Väter dann auch entsprechend verstärken oder eben verbieten oder dass Jungs dafür wütend sein dürfen, aber nicht traurig. Es ist leider immer noch erkennbar auch. Ja.
Martina, jetzt haben wir ja über das Lieblingskind in einer Geschwisterkonstellation gesprochen. Jetzt gibt es aber auch Kinder, die Einzelkinder sind und ein Lieblingskind sind. Ich beobachte das tatsächlich häufig, wenn die Kinder sehr spät in eine Familie hineingeboren werden. Was sagst du dazu? Ist das nicht ein ganz schön großes Päckchen, was man den Kindern da mit auf den Weg gibt?
Du meinst, wenn es Einzelkinder sind und die Eltern schon, sag ich mal, einen späten Kinderwunsch sich erfüllen, meinst du? Ja, es kann natürlich passieren, dass darüber ein wahnsinniger Verantwortungsdruck entsteht. Das heißt, es berichten übrigens auch Lieblingskinder aus einer Geschwisterkonstellation, wenn ich eben immer Mamas und Papas Liebling bin, dann kann es durchaus auch sein, dass ich im Erwachsenenalter noch denke, ich muss diese Rolle immer erfüllen. Und auch weil meine Eltern mich ja so überschüttet haben, sich aufgeopfert haben für mich, muss ich das als Kind auch so zurückgeben. Und dieser Verantwortungsdruck ist wirklich nicht zu unterschätzen. Davon sprechen auch ganz viele Lieblingskinder, dass es so war, als sie erwachsen waren oder immer noch so ist. Und was natürlich auch passiert, wenn Eltern dann ihr ganzes Leben nur noch danach ausrichten, sich komplett selbst vergessen, dass dieses Kind schon viel zu früh ganz viel Verantwortung auch dafür bekommt, was mit den Bedürfnissen der Eltern ist. Weil Kinder spüren ja, wenn Eltern sich nicht um sich kümmern. Und dann fangen Kinder irgendwann an, sich um die Eltern zu kümmern. Das ist nicht die Aufgabe der Kinder. Deshalb, ja, was auch passieren kann, ist, dass den Kindern dann wenig Grenzen gesetzt werden, sie wenig Frust aushalten müssen. Und das ist wirklich ein großes Päckchen, denn das dürfen Kinder ja lernen, um im Leben auch zurechtzukommen.
Ist es dann auch so, wenn zum Beispiel ein Kind immer das liebgewonnene Nesthäkchen war, sage ich mal, und immer sozusagen das kleine süße Kind, dass es dann auch schwieriger ist, aus dieser Rolle überhaupt rauszukommen?
Ja, dazu hatte ich erst neulich eine Beratung. Es war eine Mama, die hat mir erzählt, sie hat 3 ältere Brüder und sie war halt immer die kleine und süße und die kleine Maus. Und sie meinte dann, also ganz ehrlich, Martina, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder aus der Rolle rauskomme. Ich will keine kleine, süße Maus sein. Ja, jetzt auch als Mutter ist es ja ganz wichtig, diese Rolle dann auch zu überwinden und aus dieser Rolle, die einem automatisch aus dieser Geschwisterkonstellation zugeordnet wurde, auszubrechen.
Wie merkt ein Kind denn überhaupt, dass es ein Lieblingskind ist?
Ja, ich habe ja viele Interviews mit erwachsenen Lieblingskindern geführt. Das war wirklich höchst spannend. Und die haben mir eben erzählt, dass sie das gespürt haben, dass ihre Eltern ihnen eigentlich am liebsten alles gegeben hätten, am liebsten eine Zeit mit ihnen verbracht hätten und dass sie selbst aber auch darunter gelitten haben, weil sie gespürt haben, dass das Geschwisterchen weniger bekommt. Und das darunter leiden führt eben auch zu einem schlechten Selbstwertgefühl, denn Kinder suchen eigentlich auch in einer Familie immer nach Ausgleich. Die wollen immer, dass es allen gut geht. Das ist im Kind veranlagt. Das ist ein ganz wunderbares Talent, das Kinder einfach von Geburt an in sich tragen. Und ja, dadurch ist dieses Ungleichgewicht, diese Ungerechtigkeit spürbar. Also ich habe auch zum Beispiel ein Interview in Erinnerung, da hat die Frau mir erzählt, dass der Bruder eben immer für schlechte Noten bestraft wurde. Und dann hat der Papa immer gesagt, nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester, die ist in der Schule auch gut. Und darunter hat sie so gelitten, dass sie dann wirklich mal extra eine schlechte Note geschrieben hat, einfach nur um den Bruder zu unterstützen. Also es hat mich total berührt, diese Geschichte. Und ich glaube, das liegt daran, dass Kinder wirklich eigentlich immer nur das Beste für alle wollen. Das ist einfach in ihnen veranlagt.
Martina, hast du vielleicht Mutmacher für Eltern, die sich in ihrer Rolle vielleicht nicht so gut fühlen, die sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen, kritisch auseinandersetzen? Oder vielleicht auch für Eltern, die sich selbst als Erwachsene als Lieblingskind oder Schattenkind fühlen?
Ja, also mein Mutmachsatz ist eigentlich immer, du brauchst es nicht alleine schaffen. Wenn du einfach merkst, dich belastet dieses Thema, dich setzt es unter Druck, du hast deswegen viele, ich sage mal, Angstgedanken, vielleicht auch Angst, was falsch zu machen, dann gibt es ja Unterstützung. Also ist es durchaus möglich, einfach durch 1-2 Sitzungen zum Beispiel jetzt auch in der Beratung bei irgendeiner Person da tiefer einzusteigen und sich die Sicherheit zu holen, die du vielleicht auch brauchst. Weil es ist eben höchst komplex. Die eigene Geschwisterbeziehung spielt rein, die eigenen Erfahrungen. Dann, was bringen denn die Kinder als Temperament mit? Und das ist eben manchmal total hilfreich, wenn jemand von außen drauf guckt und einem manchmal diese Lösungen, die so nahe liegen, dann vielleicht auch aufzeigt. Genau.
Du hast ja vorhin schon gesagt, welche psychischen Auswirkungen das im Erwachsenenleben hat, wenn sich Kinder eben als Schattenkinder oft benachteiligt gefühlt haben. Gibt es denn aber umgekehrt auch Stärken, die Kinder dadurch gewinnen können?
Auf jeden Fall. Also es ist ganz spannend, dass oft die benachteiligten Kinder früh lernen, sie haben ja niemand, der so richtig auf sie achtet. Und deswegen sind dass oft Kinder, die aus sich heraus einen inneren Antrieb entwickeln, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Also ich kenne eine Geschichte, da ist ein erwachsener Papa bei mir gewesen und der hat mir erzählt, dass seine Schwestern ihm immer viel mehr bekommen haben und er deswegen angefangen hat, mit 16 einen Nebenjob auszuführen und inzwischen investiert er in ganz viele Immobilien, hat sich das alles selbst erarbeitet, weil er auch finanziell nie Unterstützung bekommen hat. Das heißt, dieser Autonomiedrang und diese Selbstständigkeit, die benachteiligt die Kinder oft früh entwickeln, ist häufig viel, viel größer. Hat natürlich trotzdem emotionale Auswirkungen, nur das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, dass diese Kinder sehr schnell aus dieser Abhängigkeit auch rauskommen. Mhm. Und irgendwann merken, ja, ich kriege eh nicht das, was ich brauche für meine Eltern, also kümmere ich mich jetzt mehr um mich selbst. Im besten Falle natürlich auch durch gesunde Strategien. Also bei dem Vater war dann das Problem, dass er totalen Burnout hatte, weil er sich da so reingesteigert hat und einfach so überkompensiert hat. Er durfte dann lernen, dass er auch wertvoll ist, wenn er nicht leistet. Und genau, das andere ist wiederum bei Lieblingskindern, dass die dann eben total in der Abhängigkeit bleiben, weil sie ja immer mit ihren Eltern so wahnsinnig eng waren und so viel bekommen haben. Das heißt, die Abhängigkeit haben benachteiligt die Kinder oft nicht so sehr.
Wie lange haben wir als Eltern denn Zeit, um die Bindung zu allen Kindern zu stärken, wenn wir vielleicht zum Beispiel jetzt merken, oh, da haben wir ein Kind ein bisschen bevorzugt und das andere nicht?
Ein Leben lang. Das ist das Wunderbare. Ich habe auch so viele Familien, die kommen, wenn die Kinder wirklich schon 30, 40 Jahre alt sind. Und das ist das Wunderbare. Deswegen möchte ich auch alle ermutigen, dahin zu schauen, wenn zum Beispiel ein Elternteil sich noch mit 80 Jahren bei seinem Kind entschuldigt, hat es einfach eine wahnsinnige Auswirkung, eine wahnsinnige Kraft, kann so heilsam sein. Das heißt, es ist nie zu spät. Und da genau hinzuschauen, Dinge zu bedauern, und das kann wahnsinnig viel bewirken. Und natürlich ist es einfach so, dass in den ersten 10 Lebensjahren das kindliche Gehirn sich einfach auch wahnsinnig schnell entwickelt und viel passiert, da besonders entscheidend sind. Also es ist natürlich immer schwerer im Nachgang, die Sachen zu verändern. Nur das Gehirn ist neuroplastisch, kann sich verändern und auch Beziehungen können im Erwachsenenalter noch heilen. Ich finde, das nimmt immer ein bisschen den Druck. Ich sage immer, Bindung hört nie auf. Mhm. Nur klar, diese ersten 10 Lebensjahre sind schon mal sehr, sehr hilfreich.
Aber die gute Nachricht hast du ja eben schon gesagt, wir haben jeden Tag die Chance, etwas besser oder anders machen zu können. Liebe Martina, vielen lieben Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich möchte gerne nochmal auf dein Buch, Die magische Familie Fidibus, hinweisen, was ganz neu erschienen ist im Nala Verlag und auch auf deinen Geschwisterkurs. Da mach doch noch mal gerade ein bisschen Eigenwerbung für.
Vielen Dank dafür, dass ich den Raum bekomme. Ja, also die magische Familie Fidibus ist eine Zauberfamilie, die am Meer lebt. Und da gibt es auch zwei Kinder, die sich viel streiten. Und die Eltern lösen mit diesen Kindern die Konflikte bindungs- und bedürfnisorientiert. Und die Kinder lernen da ganz, ganz viel. Es gibt viele Konflikte, die immer so gelöst werden, dass alle danach auch zufrieden sind. Und deswegen liebe ich dieses Buch. Das ist jetzt eine Kinderbuchreihe, die ich in meinem Verlag neu veröffentlicht habe. Genau. Und es gibt schon eine große Feengemeinschaft für die Fidibus-Familie. Und der Geschwisterkurs, das ist wirklich ein totaler Praxiskurs für den Alltag. Das heißt, wenn Eltern im Alltag das Gefühl haben, ich komme mit dem Streit einfach nicht klar oder ich suche vielleicht immer Entschuldigen oder ich brauche einfach so Strategien, was ich konkret tun und sagen kann, dann ist mein Geschwisterkurs genau richtig, weil ich habe den mit Eltern entwickelt und wir haben 15 typische Konfliktsituationen gesammelt. Also was tun, wenn Kinder sich die Köpfe einschlagen, wenn sie sich beschimpfen, wenn sie streiten, wenn sie sich nachäffen und so weiter, sich das Spielzeug aus der Hand reißen. Und dafür gibt es konkrete Rollenspiele, wie die Konflikte gelöst werden. Und das Ganze dauert 2 Wochen und alle Eltern sagen danach, sie sind einfach viel sicherer beim Streit. Und das führt schon mal zu viel weniger Streit unter den Geschwistern nach dem Kurs. Und ich habe einen Rabattcode 15%, der ist in den Shownotes über den Code Geschwister15, spart ihr 15% auf den Kurs.
Wunderbar. Und wenn Eltern jetzt denken, ich brauche die liebe Martina, die kann mir total helfen, ich habe da auch ein Thema zum Thema Lieblingskind. Mhm. Wie können sie dich erreichen?
Genau, über meine Webpage, da habe ich einen Link zu meinem Beratungsangebot und auch über meinen großen Bindungskurs und meine Bindungsinsel, da begleite ich Eltern sehr, sehr regelmäßig, teilweise sogar wöchentlich, auch in Sprechstunden. Also falls jemand eine engere Begleitung möchte, findet ihr da ganz viel bei mir auf der Webpage, weil der große Bindungskurs einfach auch so eine Basis ist, um beiden Kindern das zu geben, was sie brauchen.
Vielen lieben Dank auch nochmal von mir, liebe Martina. Das Gespräch war wirklich schön und aufschlussreich.
Das freut mich sehr. Es hat mich auch sehr, sehr wohl gefühlt mit euch.
Vielen Dank.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.